Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Freitagvormittag, Zeit für die Lebenszeit im Deutschlandfunk. Der Homo analogicus, also der analog lebende Mensch, steht heute im Mittelpunkt der Lebenszeit. Ein Auslaufmodell? Für die Gruppe der Versenker ist die Antwort klar. Sie haben längst einen Bund fürs Leben mit der digitalen Welt geschlossen. Eine Welt, in der auch die Musik, wie Sie es gleich hören werden, schnelllebiger wird.
Für immer online. Privates Leben preis. Jeder weiß von jedem auch den allerletzten Scheiß. Weltweit präsentiert sich jeder kleine Kaufbau. Meistens interessiert das letztlich wirklich keine Sau. Googeln, chatten, surfen ist der neue Lebenssinn. Erst wenn ich mich google, weiß ich endlich, wer ich bin. Für eine kleine Flatrate sorgt das auch nicht ganz ins Netz. Schöne neue Welt, dann ist der Menschheit schon komplett. Schau noch schnell die aktuellen heißen Videos. Kinofilme, die Versenker, alles kostenlos. Für immer online.
Die Gruppe, die Versenker und ihr Bund mit der digitalen Welt. Wir reden heute über das digitale Zeitalter und wir reden heute über möglicherweise ein Auslaufmodell, den Homo analogicus. Viele von uns haben es ständig bei sich. Wir tragen das Smartphone in der Hosentasche, legen es auf den Tisch neben uns und nehmen es sogar mit ans Bett. Schließlich könnten wir ja eine Nachricht in einem der vielen sozialen Netzwerke verpassen, einen Post unserer Freunde oder vielleicht dann auch die letzte Eilmeldung. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung. Digital Detox heißt sie, also digitale Entgiftung. Ein Weg zurück zu smartphonefreien, zu digitalfreien Zonen, manchmal nur am Esstisch oder zu Zeiten, wo alleine die analoge und auch die direkte Begegnung zählt, ohne ständig von Anrufen und Nachrichten unterbrochen zu werden. Doch hat dieser Homo analogicus, der Mensch, der sagt, ich brauche auch meine analogen Zonen, hat der tatsächlich noch eine Zukunft? Kann man wirklich mehrheitlich aussteigen aus einer Welt, die immer mehr geprägt ist, auch von der digitalen Welt, von den digitalen Medien? Darüber werden wir heute reden. Und natürlich interessiert uns Ihre Meinung. Wie sehr brauchen Sie den Zugang zur digitalen Welt? Ist für Sie nur noch ein Leben mit Smartphone und damit mit Anschluss an die digitale Welt vorstellbar? Oder nutzen Sie ganz bewusst analoge Orte und Zeiten, um sich wieder mehr auf die Dinge um Sie herum einzulassen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen bei mir im Studio ist die Professorin Lisa Gott. Frau Gott, guten Morgen.
Guten Morgen.
Extra aus Wien angereist, denn Sie sind Medienwissenschaftlerin und unter anderem lehren Sie den Schwerpunkt digitale Medienkultur an der Universität Wien. Schön, dass Sie sich auf den Weg nach Köln gemacht haben.
Hallo.
In Bremen im Studio ist Professor Nico Pech. Er ist Volkswirt, er ist Nachhaltigkeitsforscher und Lehrbeauftragter an der Uni Siegen. Herr Pech, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und aus Flensburg zugeschaltet ist Christian Dittmann, der, so heißt es zumindest, versucht, weitgehend analog zu leben, in Kappeln an der Schlei, unter anderem als Selbstständiger tätig. Und wenn man auf Ihre Seite drauf geht, und da merkt man schon, Herr Dittmann, dass Sie nicht ganz analog leben, da erfährt man, dass Sie eigene Seegrasprodukte vertreiben. Erstmal guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Dittmann, erzählen Sie kurz, was machen Sie beruflich, damit man das mit diesen Seegrasprodukten einmal ein bisschen einordnen kann?
Seegras wird angespült am Strand und war jahrhundertelang die klassische Stoppwolle der Küste und wurde bis in die 60er Jahre geerntet. Dann haben wir es vergessen, weil dann auch die Kunstprodukte kamen. Und diese alte Tradition habe ich wieder aufleben lassen. Ich habe einen kleinen Handwerksbetrieb, die Strandmanufaktur. Und ich gehe am Strand entlang mit Forke und Schubkarre, ernte das Seegras, wasche es mit Süßwasser, lasse es trocknen und dann stopfe ich es in Kissenbezüge. Und das sind die besten Kissen der Welt.
Seit wann leben Sie zumindest mehrheitlich analog? Also ich habe es eben schon gesagt, es gibt zumindest auch natürlich eine Online-Präsenz, damit Sie auch das Produkt, was Sie vertreiben, entsprechend auch im Internet anbieten können. Aber Sie haben sich ja trotzdem entschieden, mehrheitlich analog zu leben. Wie muss man sich das vorstellen?
Das war schon immer so. Und ich habe einfach den Anschluss an die digitale Welt verpasst, spätestens als die Smartphones kamen. Denn ich habe da einfach einen, ich würde mal sagen, gesunden Widerwillen gegen, ständig erreichbar zu sein. Es reicht mir, dass ich halt abends oder wann auch immer, wenn ich zu Hause bin, den Laptop aufklappe und dann da alles, was digital ist, abarbeite. Zum Beispiel auch Bestellungen, wenn Leute meine Kissen haben wollen.
Aber das heißt, Sie benutzen diese digitale Welt, in Anführungszeichen, das Internet letztlich eher, wenn überhaupt, beruflich und ansonsten im Privaten versuchen Sie komplett darauf zu verzichten?
Ich würde sagen, ich benutze das Internet 1.0. Das heißt, ich schreibe E-Mails statt Briefen. Ich habe halt diesen passiven Online-Shop, sonst müsste ich einen Geschäftsraum haben. Ich nutze auch Wikipedia, ich habe kein Brockhaus mehr stehen. Also überall da, wo es meiner Ansicht nach Sinn macht und für mich von Vorteil ist, nutze ich das Internet. Aber zum Beispiel Bankgeschäfte mache ich nicht online, das ist mir zu gefährlich. Da gehe ich ins Dorf zur Bankfiliale. Und auch alles, was privat ist, jetzt abgesehen von E-Mails, kommt bei mir nicht ins Netz. Zum einen, weil ich keine Lust habe auf soziale Netzwerke und ständig die ja auch unterhalten zu müssen. Und zum anderen, weil man ja auch weiß, dass immer wieder Datensätze auffliegen und man dann im Notfall oder im Zweifelsfall sein Privatestes veröffentlicht sehen kann.
Wie lebt es sich denn aus Ihrer Sicht in einer Welt, die dann doch zumindest auch im Privaten mehrheitlich analog geprägt ist?
Ja, ich würde sagen, wunderbar. Also vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich ein schlechter Multitasker bin. Also ich bin immer genervt davon, wenn ich zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Und dadurch, dass eben mein Telefon nicht ständig piept, bin ich präsenter im Leben. Ich kann mich mehr auf die Sachen konzentrieren, die ich mache. Und nicht zuletzt habe ich 3 Kinder im Grundschulalter. Und wenn ich dann sehe, wenn man auf dem Spielplatz ist und die Eltern eben immer auf ihren Smartphones sind und sich auf die Position des Aufpassers zurückziehen, dann sehe ich halt, dass da kein wirklicher Kontakt stattfindet. Und im Gegensatz dazu habe ich einen sehr viel direkteren Kontakt zu meinen Kindern, weil ich nie abgelenkt bin.
Frau Gotto, können Sie dieses teilanaloge Leben nachvollziehen, vielleicht auch für sich selber nachvollziehen? Oder ist es etwas, was Sie sagen, das kann, das muss ich für mich selber komplett ausschließen?
Ja, ich lebe durchaus anders. Ich lebe in der digitalen Welt und auch da lebt es sich wunderbar. Also wenn wir jetzt so von Küste zu Küste miteinander sprechen, dann tun wir das jetzt gerade jetzt in diesem Moment ja auch unter digitalen Bedingungen. Also diesen Austausch, den wir hier in der Sendung machen, den hätten wir unter analogen Bedingungen nicht so einfach bewerkstelligen können. Das ist die andere Seite. Ich kann anders kommunizieren, mit mehr Menschen verteilt. Ich kann das in Echtzeit tun, ich kann das auch zeitversetzt tun. Damit hängen ja auch Möglichkeiten zusammen. Ich bin sehr froh darüber, dass die Kommunikation sich erleichtert, aber auch nicht nur die Kommunikation, sondern alles, was man als Kulturtechnik auch neu erlernen kann. Also wenn Sie sagen, Sie sind kein Multitasker, also man kann es ja auch drehen und sagen, das, was wir unter digitalen Bedingungen noch einmal anders lernen können, betrifft vielfältige kulturelle Formen. Also ich lese zum Beispiel anders. Ich muss nicht mehr, ich kann das immer noch tun, klassisch analog, zeilenmäßig, linear ein Buch lesen. Das kann ich tun. Das tue ich auch regelmäßig, gehört auch zu meinem Beruf. Aber ich habe gleichzeitig auch gelernt, vernetzt zu lesen. Ich weiß, was eine Linkstruktur ist. Ich weiß, was es heißt, in einem Text eine andere Information aufzurufen, nicht nur über die klassische Fußnote am Ende einer Seite, sondern im Text ein Verweis auf einen anderen Text. Das gibt neue Möglichkeiten.
Nun haben wir Frau Gotto von Herrn Dittmann gehört, mit Einführung des Smartphones, ich glaube so um 2007 war dann der Durchbruch, als das erste iPhone auf den Markt kam, da hat er sich ausgeklingt. Wie weit gehen Sie, sagen Sie, also bis einschließlich Alexa, und es gibt für Alexa natürlich auch noch Alternativen, ich mache alles mit und am Ende ist es auch egal, ob da irgendwelche Überwachungsdebatten oder sowas dahinter stehen, ich nutze diese digitale Welt voll?
Es gab ja einen Hinweis, der ist ja sehr wichtig. Es hängt damit eine Verantwortung zusammen und diesen letzten Rest Verantwortung sollten wir auch auf keinen Fall abgeben. Es wäre zu einfach zu sagen, der digitale Fortschritt organisiert, wie ich zu leben habe. Also wir haben durchaus Möglichkeiten, damit umzugehen. Dass es Sorgen und Ängste gibt mit Wandel gesellschaftlicher, politischer, kultureller, technologischer Art, ist nicht neu. Damit haben sich Menschen immer auseinanderzusetzen gehabt. Platon hat in seiner Kritik der Schriftkultur auch ein ganz ähnliches Argument wie heute digitale Demenz gesagt, das ist schwierig, unsere Gehirne werden damit Probleme bekommen, wenn wir nicht mehr auswendig lernen, sondern etwas verschriftlichen und anders festhalten und speichern. Also dass es diesen Wandel gibt, heißt noch nicht, dass wir uns ihm ganz beliebig aussetzen müssen. Wir haben durchaus Möglichkeiten, damit umzugehen.
Können Sie denn nachvollziehen, dass Menschen diese digitale Welt auch ein Stückchen bedrohlich finden? Nicht nur im Sinne der Überwachung, sondern auch, weil Sie sagen, dieser direkte, dieser persönliche Kontakt, der ist letztlich in dieser digitalen Welt trotz aller Möglichkeiten der sozialen Medien nicht so möglich, wie wir uns das vielleicht einfach wünschen?
Das kann ich absolut verstehen. Daher der Hinweis darauf, dass das historisch keine neue Erfahrung ist, dass Befürchtungen, Sorgen, Unbehagen mit Wandel zusammenhängen. Schwierig wird es dort, wo Leute sich das zu Nutzen machen und Ressentiments auch schüren. Es gibt Leute, die sagen, und die ziehen auch politisch Kapital daraus, dass das Fortschritt grundsätzlich gefährlich sei, weil er uns überrollt und dass dieser Rückzug zu begrüßen ist. Das ist nicht so, in dieser Vereinfachung ist das auch nicht ganz unkompliziert. Wenn man sagt, na gut, dann bestätigen wir diese Sorgen und diese Ängste und diese Befürchtungen, schüren sie. Damit hängen ja nun auch Gefahren zusammen. Also der Rückzug, der heißt eigentlich in der radikalsten Form, den Fortschritt abzulehnen und ihn eben nicht zu gestalten. Und das ist unsere Aufgabe.
Herr Greif, ebenfalls auch an der Universität, an der Uni Siegen tätig. Wie erleben Sie das? Gehören Sie zu denen, die sich diesem Fortschritt doch ein Stück verweigern? Oder haben Sie sich bereitwillig geöffnet auch für die digitale Welt?
Ich heiße übrigens Pech und nicht Gräf.
Entschuldigung, okay. Pech. Entschuldigung, dann habe ich mich...
Ich weiß ja, dass Sie mich meinen. Okay, genau. Kein Problem.
Herr Pech,
Okay.
Sie haben das Wort.
Ja. Also der Eintritt in das sogenannte digitale Zeitalter ist letzten Endes getragen von einer Fortschrittsnaivität, die ihresgleichen sucht. Also der Verweis auf Platon ist natürlich nett gemeint, aber gerade wenn wir unter geisteswissenschaftlichen Aspekten mal die Geschichte des technischen Fortschritts rekonstruieren und auch die gegenwärtigen Folgen näher in Augenschein nehmen, dann möchte ich doch einen anderen Philosophen auch mal zitieren, nämlich Günther Anders, der in seinem 1956 erschienenen Buch Die Antiquiertheit des Menschen davor gewarnt hat, sich auf technischen Fortschritt zu verlassen, der die Eigenschaft hat, dass wir, ich zitiere ihn wörtlich, den Stein weiter werfen, als wir schauen können. Das heißt, die Digitalisierung ist dermaßen außer Kontrolle menschlicher Sinnesorgane im Hinblick auf ihre technischen Funktionsweisen, dass wir schlicht und ergreifend absolut unfähig sind, Verantwortung für die Folgen zu übernehmen. Selbst wenn die positiven Zuschreibungen, was also die Ermöglichung neuer Kulturtechniken oder Kommunikationsmöglichkeiten anbelangt, selbst wenn diese Zuschreibungen zutreffen, dann ist alleine schon die ökologische Nebenwirkung der Digitalisierung so verheerend, dass man sich die Frage stellen muss, ob es das wert ist. Wir brauchen in Deutschland mehrere Großkraftwerke, um über Nacht die Batterien der digitalen Endgeräte aufzuladen. In anderen Ländern Afrikas oder Asiens entstehen neue Gebirgszüge, bestehend aus Elektroschrott. Das sind die ökologischen Konsequenzen, die natürlich zunächst mal direkt zu Buche schlagen. Aber indirekt ist es so, dass jede Art der Umwandlung von Materie und jede Art der Erschließung von Boden und jede Art der Inanspruchnahme von Energie durch Digitalisierung beschleunigt wird. Wenn also jemand aus der Vogelperspektive, aus dem Weltall die Frage stellt, wie können wir den Planeten Erde am besten zerstören, ohne ihn zu überfallen, dann wäre die Antwort, man muss den Menschen Smartphones geben, man muss ein Internet 2.3.4.0 entwickeln, um alle zerstörerischen Prozesse, die durch die Industrialisierung schon initiiert wurden, um die auf einer Software, auf einer Steuerungsbasis so zu beschleunigen, dass nach kurzer Zeit keine Ressourcen mehr da sind und auch die Aufnahmefähigkeit Zeit der Ökosphäre erschöpft ist. Hinzu kommen natürlich noch andere Aspekte, nämlich das, was gelobt wird als das Erschließen neuer Kulturtechniken, kann natürlich schnell ins Gegenteil umschlagen. Wir stellen fest, dass schlicht und ergreifend die Face-to-Face-Kommunikation, die soziale Interaktion zwischen Menschen nicht einfach nur verändert wird, sondern sie wird regelrecht abhängig von der Verfügbarkeit Social Media und entsprechender digitaler Endgeräte. Was so viel heißt wie, wenn diese Technologie irgendwann ausfällt oder wenn sie sich als so schädlich erweist, dass wir sie tatsächlich um des Selbstschutzes willen schon irgendwie zurückbauen müssen, dann bleiben Menschen übrig, die überhaupt keine Fähigkeit mehr haben, auf andere Weise zu kommunizieren, die also komplett in ihren sozialen und kulturellen Fähigkeiten schlicht verkümmert sind.
Herr Pech, ich greife das mal auf, weil das sind natürlich wesentliche Stichworte, die Sie hier eingebracht haben. Und ich gebe das mal an Frau Gotto auch direkt mal weiter. Gehen Sie, Frau Gotto, in Anführungszeichen, gehen die, die mit dieser digitalen Welt ganz selbstverständlich umgehen, naiv damit um, weil sie die Folgen, die Konsequenzen, so wie wir es gerade auch gehört haben von Herrn Pech, einfach nicht im Blick haben, vielleicht auch nicht im Blick haben können?
Ja, was ist die andere Seite? Auch bei Günther Anders schon des negativen Familientischs. Also das, deswegen der Hinweis darauf, dass es die Befürchtung auch in den Theoriedebatten selbstverständlich gibt. Das ist ein großes, breites Diskursfeld. Man kann an Umberto Eco auch denken, an Apokalyptiker und Integrierte, der diese beiden Positionen eigentlich nochmal zusammenfasst und sagt, die Befürchtungen, ohne dass sie nicht plausibel wären, sind eine Seite und die anderen sind eben die integrierteren Positionen. Was sind eigentlich die Möglichkeiten? Also wenn Sie über die Schwierigkeiten sprechen, die es immer gibt, was sind eigentlich die Möglichkeiten? Was ist die Möglichkeit von vernetzter Kommunikation, aber auch von neuen Medien und Bildlichkeiten, die sich herausbilden? Beispielsweise auch solche Formen, die das Analoge und das Digitale verbinden. Das muss ja überhaupt nicht ein Ausschlusssystem sein.
Aber das, was wir von Herrn Pech gerade gehört haben, ist ja, Frau Gotto, dass er sagt, wir verlernen möglicherweise die Chance und auch die Fähigkeit der direkten Kommunikation, der zwischenmenschlichen, so wie wir beide uns jetzt hier gegenüber sitzen, weil wir uns immer wieder auch nur in dieser digitalen Welt mehrheitlich begegnen. Ist da was dran?
Naja, wir leben tatsächlich immer noch in Gemeinschaften, in Städten tatsächlich. Und auch wenn sich unsere Kommunikationsweisen ändern, so wie man, es gab auch Leute, die gesagt haben, Litfaßsäulen und überhaupt sehr viel schriftliche Information im Stadtraum, ändert schon das Miteinander. Das ist ja sicherlich richtig. Und wenn Sie im Zug fahren, sehen Sie auch, dass Leute eher auf Bildschirme gucken, als dass sie Zeitungen in den Händen halten. Aber dass wir als Gemeinschaften uns noch bewegen, dabei bleibt es ja nun mal. Die werden angereichert und verändert, selbstverständlich, durch technologischen Wandel. Aber dass wir in unterschiedlichen sozialen Formationen leben, auch wenn wir unterschiedlich kommunizieren, das ist immer noch der Fall.
Herr Dittmann, ist das auch eine Sorge, die Sie vielleicht umtreibt, auch mit Blick auf Ihre eigenen Kinder zu sagen, da gehen Fähigkeiten auch des Miteinander direkt Kommunizierens, die gehen einfach verloren?
Das denke ich ja, denn wenn man guckt, bevor es überhaupt digital wurde, also wenn man einfach nur telefoniert, dann bekomme ich ja in einem Gespräch sehr viel weniger mit, als wenn ich dem Menschen gegenüber sitze. Ich sehe seine Mimik nicht, ich weiß nicht, ob er angespannt ist oder wie. Und ich finde, alleine schon telefonieren ist im Gegensatz zu sich gegenübersetzen ein, da kommt eigentlich nur ein Minimum rüber, nämlich rein die Sprache. Und ich würde, wenn Sie mich jetzt fragen, gehen da durch das Digitale, gehen da Fähigkeiten verloren, dann würde ich das Beispiel Navigationsinstrumente nehmen. Ich finde es, ich habe kein Navi und mangels Smartphone weder im Auto eben noch sonst wo. Und ich finde es wunderbar, mich immer wieder, egal wo ich bin, orientieren zu müssen und auch eben zum Beispiel meinen Kindern beizubringen, hey, wir haben Mittag, die Sonne steht da, wo müssen wir hin, wie geht's? Und ich glaube, da gehen dann tatsächlich Fähigkeiten flöten, wo dann der Mensch, wenn sein Smartphone zum Beispiel nicht funktioniert oder die Batterie alle ist, plötzlich in Not ist. Oder kann sein kann.
Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber diskutieren. Es geht um den Menschen, der im Analogen lebt und sich vielleicht auch dahin ein Stück zurückgezogen hat, weil ihm diese digitale Welt, wir haben es eben gehört, vielleicht zerstörerisch, aber zumindest mit Blick auf die eigenen Fähigkeiten, sich dort Veränderungen kundtun, die man am Ende vielleicht für sich selber nicht haben möchte. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrungen Erfahrung schildern wollen oder Sie schreiben uns eine Mail. Und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de und wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Zweite halbe Stunde der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Die digitale Welt, sie hat viele von uns fest im Griff. Und es gibt auch eine Gegenbewegung, nämlich die, die sich möglichst viel von der analogen Welt erhalten wollen. Wir haben die, die in dieser Welt leben, mal Homo analogicus genannt. Und wir fragen heute in der Lebenszeit, ist das ein Auslaufmodell in einer Zeit, in einem Zeitalter, das immer mehr vom Digitalen geprägt wird? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, die Professorin Lisa Gotto. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Universität Wien. Professor Nico Pech, er ist Volkswirt, Nachhaltigkeitsforscher und Lehrbeauftragter an der Uni Siegen. Und Christian Dittmann, der naturverbunden und möglichst analog in Kappeln an der Schlei lebt. Und wir wollen jetzt aber auf eine besondere Generation schauen, nämlich auf die junge Generation, auf die, die mit der digitalen Welt groß geworden ist. Und wir verbinden das mit der Frage, ob sich diese junge Generation überhaupt vorstellen kann, analog zu leben. Meine Kollegin Teresa Bora hat das Experiment gewagt und immerhin 4 Tage lang auf ihre digitale Welt verzichtet. Sie hat ihre Erfahrungen für uns festgehalten und diese Erfahrungen zeigen, für eine junge Frau, die eigentlich immer online ist, war das kein einfaches Experiment.
Die letzte Vorkehrung am Abend vor meinem 5-tägigen Selbstversuch war es, mir einen alten Glockenwecker auszuleihen. Denn ich hatte eine Auszeit von allen digitalen Geräten vor mir. Laptop, Digitalradio, Smart TV, mein sprachgesteuerter Hausroboter und vor allem mein Smartphone sollten im Entzug konsequent gestrichen werden. Je näher der Tag X rückte, desto mehr sank die Begeisterung. Ausgerechnet ich, Anfang der 90er geboren, bin ich mit dem Internet und sozialen Netzwerken groß geworden. Ich bin eine stolze Digital Native und permanent online. Doch ich wollte wissen, ob ich auch analog zurechtkomme. Und dann begann er, mein Digital Detox. Ein eigenartiges Gefühl tat sich auf, als ich nach dem Aufwachen nicht zuallererst auf mein Smartphone schauen konnte. Da muss ich jetzt durch, dachte ich und begann den Tag. Doch schon bei der Zubereitung des Frühstücks machte ich eine erschreckende Beobachtung. Seelenruhig richtete ich mein Frühstück stilvoll an. Ich drapierte die Bananenscheibchen im perfekten Bogen der Schüssel um das Müsli und vollendete diesen ästhetischen Anblick mit einer Honigspur in Herzform. Alles nur, um mich im nächsten Moment zu entsinnen, dass ich gar kein Foto davon aufnehmen und dieses erst recht nicht im sozialen Netzwerk teilen konnte. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich normalerweise mein Privatleben absichtlich inszeniere und ein wenig hübscher darstelle, nur um damit online zu prahlen. Und nicht nur das. Ich habe bemerkt, wie normalerweise meine ganze Wahrnehmung der Umwelt direkt daran gekoppelt ist, die Tauglichkeit für soziale Netzwerke zu überprüfen. Wenn ich etwa an einem sonnigen Frühlingstag einen blühenden Baum bestaune, spielt sich gleichzeitig ein Bewertungssystem in meinem Kopf ab mit der Frage, ob es sich wohl lohnen würde, ein Foto davon online zu posten. So tief in mein natürliches Denken sind soziale Medien also bereits eingedrungen.
Wir werden gleich mehr hören von unserer Kollegin Teresa Bora und ihren Erfahrungen in der analogen Welt. Herr Pech, wenn Sie auf Ihre Studentinnen und Studenten schauen, gehört das irgendwie dazu, dass man sein Leben, seine Welt möglichst für die digitale Welt inszeniert?
Ja, natürlich. Ich denke mal, es ist zu einem kulturprägenden Merkmal moderner Gesellschaften geworden, sich durch die Verfügbarkeit aller modernster Technologien selbst darzustellen, unabhängig davon, ob man erklären kann, dass sie einem was nützen oder eben nicht. Das fing ja schon damals mit der Automobilisierung der Gesellschaft an. Man musste, um mithalten zu können, musste man die Ästhetik und die Symbolik eines properen PKWs vorweisen können. Und so ist es natürlich in der Digitalisierung teilweise auch, dass es eine gewisse, würde man sagen, äffische Imitationsbewegung gibt, der Gestalt, dass auch alte Menschen meinen, sie seien abgehängt, wenn sie kein Smartphone hätten. Was mir auffällt, das fand ich auch ganz schön an dem Beitrag von Frau Bora, ist der zeitökonomische Aspekt. Wir glauben ja, dass die Digitalisierung rein technisch bedingt zunächst dazu führt, neue Möglichkeiten zu eröffnen und dazu führt, alte Möglichkeiten effizienter abzuwickeln. Und das ist ein Trugschluss. In der sogar tradierten Wirtschaftswissenschaft reden wir von sogenannten Rebound-Effekten dort, wo ein Effizienzfortschritt tatsächlich nicht dazu führt, irgendeine Ressource einzusparen, sondern umgekehrt, wenn man so sagen will, unter dem Strich sogar zu einer größeren Verschwendung führt. Das heißt, wir haben Zeitknappheit. Das Verrückte und Paradoxe ist, dass seit es Smartphones gibt, leiden die Leute mehr unter Stress, haben mehr Zeitknappheit, als das vorher der Fall war. Und dabei haben alle versprochen, dass man, wenn man keine Briefe mehr schreibt, sondern per Mail oder per SMS oder per Social Media kommuniziert, ja, WhatsApp und so weiter, dass das ja schneller und effizienter sei. Fakt ist aber, dass diese Technologien die Eigenschaft haben, so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und so viel knappe Lebenszeit zu absorbieren, dass uns in anderen Bereichen des Lebens diese Zeit nicht nur fehlt, sondern wir werden flüchtiger, wir machen mehr Fehler. Wir können praktisch schlicht und ergreifend unsere Realität nicht mehr aufnehmen, weil Realität aufzunehmen, das liegt an den menschlichen Sinnesorganen, einfach sehr zeitintensiv ist. Und diese Zeit wird uns regelrecht gestohlen durch die Nutzung digitaler Medien.
Frau Gotto, wir haben es gerade gehört, Zeitfresser auf der einen Seite. Wir sehen viele, viele Menschen im Alltag, die permanent auf ihr Handy schauen, anstatt dann auch mal diesen Moment der Muße auch mal vielleicht zu nutzen und mal in die Gegend zu schauen. Oder bietet die digitale Welt auch in der Arbeitswelt eher die Möglichkeit, effizienter zu arbeiten und vielleicht auch Zeit zu gewinnen? Was ist Ihre Erfahrung?
Ja, Effizienz, das ist natürlich überhaupt schon eine Frage, ne? Also wie man das als Werturteil auch interpretiert und versteht. Es gibt auf Zeitfresser, das ist eine verkürzte Position. Es gibt auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, Zeit zu verteilen. Also wenn wir von der Universität ausgehen, wo Herr Pech und ich beide arbeiten, dann ist es eine Möglichkeit, eine klassische Vorlesung analog zu machen und das in Echtzeit etwas vorzutragen. Studierende schreiben mit, bereiten es auf. So haben wir auch noch studiert, aber gleichzeitig habe ich natürlich die Möglichkeit, mich für andere Modelle zu entscheiden. Ich kann Stoff auch verteilen, ich kann ihn digital in einer Form bereitstellen, wo nicht alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein müssen und ihre Zeit einteilen können. Das erfordert natürlich auch etwas anderes, also Verantwortung oder auch überhaupt, ne, Selektion. Davon ist niemand befreit, sich das selbst einteilen zu müssen. Aber die Möglichkeit ist da und damit auch die Auswahl.
Nun wollen wir ja auch darüber reden, Herr Dittmann, und das geht dann auch nochmal in Ihre Richtung, was man auf der anderen Seite gewinnt. Ist es Zeit, was man gewinnt, wenn man sich nicht auf diese digitale Welt in der Breite einlässt?
Ich möchte den Begriff produktive Langeweile mit in die Diskussion reinbringen. Und die produktive Langeweile kam eben auch schon so als Muße oder Besinnung, klassischerweise früher der Sonntag. Das ist eine Zeit, die wir brauchen, um runterzufahren, um das, was gewesen ist, einfach sacken zu lassen und dann aus der Langeweile heraus wieder neue Impulse zu bekommen. Ich kann mich aber nur produktiv langweilen, wenn ich tatsächlich in dem Moment meine Aufmerksamkeit auf nichts lenke. Wenn ich also vielleicht auf dem Bett liege, ohne zu schlafen, weil ich gerade ein bisschen platt bin, eine Pause mache und mir überlegen möchte, wie die zweite Hälfte des Tages weitergeht und in dem Moment mein Telefon piept, weil ich eine Simse bekomme, dann ist es vorbei mit der produktiven Langeweile. Wenn ich jetzt ein Smartphone hätte und daraufhin der elektronische Verkehr oder der digitale Verkehr bei mir sehr viel höher wäre, dann würden mir genau diese wichtigen Stunden fehlen und dann hätte ich Sorge, dass es mir ginge, wie ganz vielen Menschen in der Gesellschaft, nämlich die Syndrome von Burnout, Überlastung, gar nicht mehr zu sich kommen, gar nicht mehr echt wahrnehmen, gar keine Zeit mehr füreinander haben, sich nicht wirklich in Gespräche vertiefen und zuhören, sondern alles eben immer nur auf so einem recht seichten, abgelenkten Niveau.
Die Gegenbewegung, Frau Gotto, die es gibt zu diesem kompletten Leben, sage ich jetzt mal, in der digitalen Welt, heißt ja Digital Detox, also digitale Entgiftung. Dahinter steckt ja die Vermutung, dass diese Sogwirkung, die man hat, sich in dieser digitalen Welt aufzuhalten, dass die schon Suchtcharakter hat. Würden Sie so weit gehen?
Ich verstehe nicht, warum es ausgeschlossen ist, dass man beides miteinander verbindet. Also ich kann nach wie vor ins Restaurant gehen, ohne dass ich mein Smartphone auf den Tisch lege. Also das ist ja absolut möglich und denkbar. Ich habe durch digitale Technologien einen Zugang zu Informationen, den ich vorher nicht hatte. Wenn es um vernetzte Bilddokumente geht, dann muss man auch nicht nur an Selfie-Kultur denken und an Instagram, wie wir im Beispiel gehört haben, sondern man kann auch daran denken, dass Menschen beispielsweise bei der Regenschirmbewegung in Hongkong uns haben Bilder zukommen lassen, die jenseits von hierarchischen Systemen entstanden sind und verteilt werden können, wo nicht mehr eine Regierung oder ein Fernsehsender entscheidet, was sichtbar ist und was nicht. Es gibt unterschiedliche visuelle Formen, mit denen wir umzugehen haben. Die Selbstpräsentation mag eine davon sein, aber andere gibt es ja nun mal auch. Das Abschalten der Geräte, solange sie eben noch einen Rahmen haben und wir es eben mit Formen zu tun haben, die wir tatsächlich beiseite legen können, ist ja durchaus noch da.
Also jeder hat die Möglichkeit, sich selber zu entscheiden, wie sehr er sich dieser Sogwirkung hingibt?
Nicht komplett. Also wir sind in digitale Netzwerke eingebunden, die auch sicherlich die meisten Arbeitsprozesse steuern und beeinflussen. Nicht jeder von uns hat die freie Entscheidung. Es ist sogar eine recht privilegierte Position, das zu tun. Und wenn ich beispielsweise mit Menschen kommuniziere, die sagen, sie sind digital nicht erreichbar, dann bedeutet das für mich in meinem Arbeitsalltag einen erhöhten Aufwand, wenn ich auch keine Nachricht hinterlassen kann und beispielsweise mehrfach anrufen muss. Das ist die andere Seite davon. Also nicht jeder kann die Entscheidung treffen und nicht jeder Arbeitsplatz bietet die Entscheidung an.
Markus Bargel aus Osnabrück ist am Telefon. Herr Bargel, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ich lese, 45 Jahre alt und in der digitalen Welt zu Hause oder eher dann doch im Analogen noch zu Hause?
Teils, sage ich mal. Also wir versuchen, es geht halt nicht an einem vorbei. Das ist leider Gottes so ein Fluch und Segen. Aber meine Frau und ich, also wir sind Gott sei Dank der gleichen Ansicht, was Urlaub betrifft, versuchen wir es halt immer so hinzukriegen.
Jetzt ist die Leitung leider zusammengebrochen, aber was ich lese auf meinem Display, Herr Bargel, ist, dass Sie sich bewusst für ein Hotel oder ein Ferienhaus ohne Empfang und damit ohne digitale Welt entscheiden. Ich gebe das direkt mal weiter, Herr Pech, an Sie. Ist das eine Möglichkeit, diese Auszeiten, diese analogen Oasen sich selber zu schaffen?
Ja, unbedingt. Das ist sogar eine Notwendigkeit. Also eigentlich hat Herr Dittmann jetzt vorweggenommen, was ich auch hätte sagen wollen, dass schlicht und ergreifend anthropologische Konstanten einfach nicht wegdiskutiert werden können, mit denen wir als Mensch aufgrund unserer Natur einfach konfrontiert sind. Wir brauchen die Regeneration. Das heißt, wir brauchen Freiräume in der Gestaltung unserer Zeitskalen, Freiräume, in denen wir die Aufmerksamkeit wirklich runterfahren können. Und die Digitalisierung zerstört das. Und ich bin nicht der Meinung, dass Menschen in der Lage sind, sowas zu steuern. Wir haben auch mal geglaubt, dass man Atomkraftwerke steuern kann, weil die theoretische Möglichkeit ja besteht, diese Technologie so zu optimieren, dass sie keinen Schaden anrichtet. Menschen sind nicht allmächtig, sondern Menschen können nur verantworten, was die Kraft ihrer Sinnesorgane, und die Sinnesorgane sind in ihrer Funktion nicht unendlich steigerbar, was sie Kraft ihrer Sinnesorgane wirklich auch erfassen können. Und die Digitalisierung können wir so ohne weiteres in ihren Konsequenzen nicht erfassen, und wir können uns auch den Suchtphänomen nicht einfach durch eine vernunftgeleitete Entscheidung entziehen. Deswegen ist es wichtig, sich selbst Grenzen zu setzen und die Digitalisierung im Wesentlichen unter Umständen nicht in Anspruch zu nehmen, sondern zu sagen, also auch wie Herr Dittmann das formuliert hat, eine Art Internet 1.0 wäre okay. Das heißt, das Internet abzuschaffen wäre wahrscheinlich auch sinnlos, und E-Mail-Kontakt ist sicherlich auch keine unbedingt schlechte Sache. Aber die Art, wie wir sozusagen durch die Social Media und durch die neuen Entwicklungen von Web 2.0 und jetzt sozusagen den nächsten Digitalisierungsschritten, wie wir unser Leben nachverdichtet haben mit dieser Technologie, das kann und wird nicht beherrschbar sein. Und was mich da besonders bewegt, ist auch die Frage des Realitätsverlustes. Indem Menschen so viel Zeit damit verbringen, eine künstliche Realität vermittelt durch digitale Medien also aufzunehmen, verlieren sie jeden Bezug zur echten Realität. Das heißt also, die Welt da draußen wird permanent übersetzt durch digitale Medien, statt dass wir unsere Sinnesorgane direkt auf die Natur, auf die Stadt oder auf ein menschliches Gegenüber richten.
Frau Otto.
Auch diese Frage ist vollkommen ungeklärt, was das also mit Menschen macht und wie wir auf diese Art und Weise eben auch also sozusagen jede Möglichkeit verlieren, Probleme da draußen in der Welt noch wahrzunehmen.
Kann ich an der Stelle mal reingrätschen?
Herr Dittmann, gerne.
Wissen Sie, ich bin ja kein Homo analogicus in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie das Internet fundamentalistisch ablehne oder so. Ich nutze es da, wo es mir nutzt, und ich meide es da, wo ich das Gefühl habe, nee, da ist jetzt das, da nimmt das Internet oder die digitale Welt Überhand über mich. Und alles, was ich nicht was ich einfach nicht verstehe, ist der Hype um das Ganze. Also es ist ja schon lustig, dass ich in so eine Sendung eingeladen werde, obwohl ich nur so lebe wie vor 20 Jahren, plus dass ich die Basisfunktion des Internets nutze. Und ich verstehe nicht, warum quasi 95% der Menschen um mich herum ungefragt sich in diesen Sog hineinziehen lassen. Warum dieser Hype, wo wir ansonsten doch vernunftbegabt sind und alle Entscheidungen mal abwägen, mache ich dies, mache ich das, ist es gefährlich oder nicht?
Vielleicht können wir die Frage an Frau Gotto weitergeben. Woher kommt der Hype? Und zwar ein Hype, der so groß ist, dass, wie Herr Dittmann sagte, wir ihn als lebt wie vor 20 Jahren in diese Sendung hier einladen.
Naja, was heißt denn Hype? Also grundsätzlich verändern sich dadurch Lebenskommunikationsbedingungen, soziale Verhältnisse, wie wir gehört haben. Das ist nichts, was wir auch individuell alles entscheiden könnten. Wir sind davon betroffen. Und wenn man es sich leisten kann, wenn man das beruflich tun kann, sich davon abzugrenzen, dann ist das die eine Sache. Die andere ist aber, dass alles, womit wir zu tun haben täglich, ob wir ein Produkt bestellen, ob wir kommunizieren, wie wir uns bewegen, dass wir davon betroffen sind. Die Befürchtungen, wie gesagt, sind ja nicht neu. Also das war auch 24 Stunden Sendebetrieb im Fernsehen. Da gab es auch Suchtdebatten und es gab sehr, sehr große Sorgen. So gesagt, okay, das Fernsehen ist jetzt im Dauerbetrieb. Es ist eigentlich nicht mehr begrenzt auf ein bestimmtes Fenster.
Frau Gotto, ist diese Skepsis oder auch die Sehnsucht danach, nach analogen Auszeiten oder wie auch immer man nennt, oder nach dieser Zeit vor 20 Jahren auch zurück, ist das auch eine Generationsfrage?
Sind die Älteren eher oder
hat das etwas damit zu tun, ob ich offen bin für neue Entwicklungen oder eher da ein bisschen skeptisch und vorsichtig bin?
Ich glaube also, die Sehnsucht nach Rückzug, das ist keine Generationenfrage. Also die können wir auch bei jüngeren Menschen sehen. Und Digital Detox ist ja ein Beispiel dafür, dass man sich überfordert fühlt. Und es ist auch anmaßend, ne? Also wenn man sich überlegt, wie viel sich in kurzer Zeit verändert. Aber der Unterschied zwischen den Generationen ist, glaube ich, die Selbstverständlichkeit, mit der man mit mit den veränderten Bedingungen, mit dem Wandel umgeht. Deswegen auch der Begriff Digital Natives. Also wenn man hineingeboren ist in die Welt, hat man den Vergleich zu der vorhergegangenen Welt eben nicht. Also die Frage, was digital und analog ist, ist für einen 20-jährigen Menschen durchaus eine andere als für einen 70-jährigen.
Eben haben wir von unserem Hörer, von Herrn Bargel, gehört, dass er bewusst sich mit seiner Frau entscheidet, wir wählen ein Hotel, wo es keinen Empfang gibt und wir tatsächlich auch analog leben können. Wir geben die Frage mal weiter an Julius Schafmeister, der jetzt aus Berlin am Telefon ist, 27 Jahre jung. Herr Schafmeister, guten Morgen.
Guten Morgen.
Könnten Sie sich das vorstellen, einen Urlaub zu machen, wo es keinen Empfang gibt?
Nee, überhaupt nicht. Also das geht für mich gar nicht, aber vor allem vor dem Hintergrund, dass ich auch aufgrund meiner beruflichen Situation immer gerne online bin und sein muss, damit es mich nach dem Urlaub nicht erschlägt.
Okay, also das heißt, Sie nehmen diese digitale Welt komplett allein schon aus Arbeitsgründen mit, auch in Ihren 24-Stunden-Alltag, und das würde dann auch den Urlaub mit einbeziehen?
Das würde auch den Urlaub mit einbeziehen. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich dann bewusst das Handy für einige Stunden zur Seite lege. Ansonsten stresst mich oder belastet mich das allerdings auch überhaupt nicht, selbst im Urlaub vielleicht vereinzelt Gespräche zu führen oder E-Mails zu lesen.
Aber es gibt keine Sehnsucht bei Ihnen zu sagen, mein Gott, diesen ganzen Arbeitskram, dieses permanent erreichbar zu sein, ich tue es mal für 2-3 Tage beiseite, ich lasse mich mal ein auf die Natur, auf die Entspanntheit dieses Urlaubstages. Das brauchen Sie nicht?
Nee, das brauche ich nicht. Das ist vielleicht auch meinem jungen Alter geschuldet. Aber stellenweise lege ich das Handy dann auch gerne bewusst weg, genieße das für einige wenige Stunden, aber ich arbeite auch gerne, und für mich stellt es keine Belastung da, erreichbar zu sein, ganz im Gegenteil.
Sie haben gesagt, Sie legen Ihr Handy mal für ein paar Stunden weg. Ich komme mal zurück auf den Selbstversuch unserer Kollegin Theresa Bohrer. Sie haben es wahrscheinlich, Herr Schafmeister, ja eben gehört, 4 Tage lang als Digital Native verzichtet auf den Kontakt zur digitalen Welt und damit auch zu sozialen Medien. Im ersten Teil haben wir schon gehört, es ging sehr, sehr stark um das Thema Selbstinszenierung. Im zweiten Teil, würde ich sagen, geht es sehr stark um die Frage des Frustes und der Frustration, die man dann erlebt, wenn man sich komplett auf diese analoge Welt einlassen muss.
Und schon vom ersten Abend an war ich frustriert. Ich konnte keine Serien oder Filme streamen und ganz entscheidend, ich hatte keine Möglichkeit mehr, meine geliebte Musik zu hören. Und so kehrte vorübergehend Stille in mein Leben ein. Ich bekam zu spüren, dass online alles schneller geht. Meine Rechnungen kamen zwar per Brief, sie per Überweisungsträger in der Bankfiliale zu bezahlen, dauerte allerdings erheblich länger als per Online-Banking. Um mich zu orientieren, versuchte ich erfolglos, in der nächsten Buchhandlung einen Stadtplan zu kaufen und so musste ich, statt wie gewohnt per GPS zu navigieren, Passanten nach dem Weg fragen, was offenbar nicht oft vorkommt.
Also jemand in Ihrem Alter sowieso nicht. Also wenn, dann fragt eher jemand Älteres, aber ich glaube, von einem Jüngeren bin ich noch nie gefragt worden am Weg.
Zum Ziel kam ich dank seiner Beschreibung. Zugegebenermaßen tat mir der Kontakt zu anderen Menschen ohnehin gut, denn das Traurigste an meinem Selbsttest war wohl die Einsamkeit. Vor dem Experiment habe ich meinen knapp 1000 Followern auf Instagram angekündigt, dass ich in der nächsten Zeit offline sein würde und auf Anfrage meine Festnetztelefonnummer herausgebe. Doch nur eine Person fragte danach. Eine traurige Bilanz, die mir gezeigt hat, dass ich für meine Online-Kontakte scheinbar nur eine von vielen bin. Mich riefen während des Selbstversuchs nur 3 Personen an, 2 davon Familienmitglieder. Eine ziemliche Umstellung, wo ich doch normalerweise online mit täglich über 20 Kontakten und in etwa 15 Gruppen kommuniziere. Könnte man sich heutzutage in endgültiger Digitalabstinenz überhaupt um die Bindung zu den Liebsten kümmern? Meine Freundin ist skeptisch.
Um eine Freundschaft zu pflegen, wäre es in meinen Augen schwierig, weil man sich ja nicht wirklich viel zwischendurch schreiben kann, keine Bilder und Videos schicken kann. Aber es wäre ja ihre eigene Entscheidung und dann würde sie sich ja dafür entscheiden, die Freundschaft nicht pflegen zu wollen.
Ich habe mich durchaus abgeschottet und einsam gefühlt. Andererseits war ich niemandem eine Antwort auf eine Nachricht schuldig und nicht unter dem ständigen Kommunikationsdruck, der mir normalerweise merklich Stress bereitet. Vielmehr konnte ich mich während meines Digitalentzugs auf mich selbst konzentrieren. So hatte ich auffällig viel Zeit für Bücher, Schlaf und die Natur. Am Ende meines analogen Experiments kehre ich schließlich mit der Beantwortung von 93 WhatsApp-Nachrichten, 34 E-Mails und 47 Benachrichtigungen aus sozialen Medien zurück in mein digitales Leben.
Seit Sonntagabend ist meine Kollegin Theresa Bora wieder in der digitalen Welt zu Hause und damit die Zeit der Frustration ist vorüber. Herr Schaffmeister, könnten Sie sich das vorstellen? Ein Selbstversuch, 4 Tage auf die digitale Welt, auf Smartphone, E-Mails und so weiter zu verzichten?
Ja, vorstellen kann ich mir das. Ich glaube auch nicht, dass ich ein Problem damit hätte. Allerdings würde ich das schon ungern machen, offen gesprochen.
Nun haben wir gehört, auch die Erfahrung, 1000 Follower zum Beispiel bei Instagram mit dem Hinweis, also wenn ihr dann in diesen 4 Tagen mal persönlich mit mir Kontakt aufnehmen wollt, gerne über Festnetz. Ein einziger hat sich gemeldet. Sagt das was aus über Freundschaften in der digitalen Welt?
Ja, das ist traurig. Ich persönlich glaube aber, ich bin fester Überzeugung, dass man Freundschaften erst persönlich und analog schließen muss, um sie dann digital weiterzuführen. Vielleicht, wenn Sie den Ausflug erlauben, ich habe in Berlin studiert. Viele meiner Freunde haben sich danach wieder über die Lande oder international verteilt. Diese analog geschlossenen Freundschaften weiterzuführen und weiter eng zu halten, wird mir eigentlich nur über den Gebrauch des Smartphones wirklich erlaubt.
Mhm. Herzlichen Dank nach Berlin, Herr Schaffmeister. Und wir haben noch eine Minute, Herr Pech, mal kurz an Sie noch mal weiter. Ist Freundschaft in der digitalen Welt aus Ihrer Sicht möglich oder werden viele die Erfahrungen machen, die Frau Bora gemacht hat, wenn sie sich dann mal wirklich aufs Analoge einlassen würden?
Natürlich sind Freundschaften möglich im digitalen Zeitalter. Ich meine, wir müssten dann mal über die Definition von Freundschaft sprechen, ne? Was heißt das überhaupt? Aber wissen Sie, mich erinnert diese Aussage, es sei nicht möglich, bestimmte Freundschaften zu erhalten, ohne die digitalen Medien. Mich erinnert das so ein bisschen an einen Treppenwitz der Historie. Wir sind sind aufgebrochen aus dem Mittelalter, um Schicksalsabhängigkeit zu überwinden. Und das haben wir versucht, kraft technischen Fortschritts. Und jetzt haben wir einen technischen Fortschritt, dem wir schicksalhaft ausgeliefert sind. Weil wenn morgen mal ein Blackout einträte, also die Elektrizitätsversorgung zusammenbräche, ja, hat also keiner Freunde mehr, heißt das so ungefähr. Das heißt also, wir sind in einem Neomittelalter angelangt und tun so, als seien wir fortschrittlich.
Wir werden nach den Nachrichten reden über das Leben im digitalen Zeitalter und die Frage, ob das Analoge und in welcher Form es noch eine Rolle spielen sollte oder kann. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Ich bin so schön, ich will das, dass die Welt sieht. Ich mache erstmal ein Selfie. Das Haus brennt, Mann, ist das schön hell hier. Ich mache erstmal ein Selfie. Flugzeugabsturz, gleich zerschellen wir. Ich mache erstmal ein Selfie. Instagram, drück mal auf Gefällt mir. Ich mache erstmal ein Selfie.
Seit wann kann man mit einem iPhone telefonieren? Ich benutze das Ding nur zum Fotografieren. Yeah, ich mache erstmal ein Selfie. Check mal mein Style.
Leider geil.
Und ich fahr mit einem schicken Zweisitzer. Mit Tempo 200 durch den Blitzer. 170 km/h zu schnell. Hashtag teuerstes Selfie der Welt.
Bitte geh mir aus dem Licht.
Mann, ich mache gerade ein Foto von meinem geilen Outfit.
Ob das bei dir auch so ist?
I doubt it.
Ich bin so schön, ich will das, dass die Welt sieht. Ich mache erstmal ein Selfie. Das Haus brennt, Mann, ist das schön hell.
Erstmal ein Selfie machen. Über die Selbstinszenierung in der digitalen Welt haben wir heute schon gesprochen. Wie sehr lassen wir uns von dieser digitalen Welt beherrschen? Und wie wichtig ist es, analoge Inseln zu schaffen? Darüber reden wir noch bis 11:30 in der Lebenszeit. Und Sie können weiter anrufen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schicken uns eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal, falls Sie jetzt nach 11 Uhr erst zugeschaltet haben: die Professorin Lisa Gotto, sie ist Medienwissenschaftlerin an der Universität Wien. Professor Nico Pech, Volkswirt, Nachhaltigkeitsforscher und Lehrbeauftragter an der Universität Siegen. Und Christian Dittmann, der naturverbunden und weitgehend analog in Kappeln an der Schlei lebt. Ein Stichwort, das von unseren Hörern und Hörern kommt, vielleicht greifen wir das erstmal direkt auch auf, Herr Dittmann, das ist das Störende, dass dieses analoge Leben permanent durch das Piepsen von Handys auch gestört wird und dass selbst Gespräche heute kaum noch dauerhaft möglich sind, weil dann doch irgendwie der Blick aufs Handy, kurz mal die letzte WhatsApp-Nachricht zu lesen, weil dieser Blick aufs Handy permanent stört. Wie gehen Sie damit um, wenn in Ihrem Umfeld, in einem Gespräch, das Sie führen mit Studentinnen zum Beispiel, mit der jungen Generation, wenn dort so reagiert wird?
Gerade wenn Sie die junge Generation anführen, kann ich wunderbar antworten, weil ich einen guten Kontakt habe zu einigen Jugendlichen, weil es in Kappeln eine große Gemeinde, oder da gibt es viele Bootsbauer, viele Werften, und da kenne ich halt viele von den jungen Leuten. Und das scheinen fast ähnlich wie ich Menschen zu sein, die auf das Digitale kaum Bock haben. Wenn wir zusammensitzen, dann, ja, die haben alle ihre Smartphones da, aber anscheinend sind die da auch jetzt nicht so aktiv. Also das ist eigentlich selten, dass da Leute mal abgelenkt sind. Und ich glaube, die, genauso wie ich mit denen, genießen das, dass wir eben unmittelbar sind, dass wir aufeinander konzentriert sind, dass wir eher beim Lagerfeuer sitzen, wo so ein Handy dann oder so ein Smartphone sowieso nervt. Das heißt, auch zurück nochmal, wo wir vorher in der Diskussion waren. Ich glaube, die jungen Leute heute, die haben ein viel, gerade diese Natives, die haben einen viel differenzierteren Umgang damit. So wie zum Beispiel auch meine Neffen und Nichten, die sagen, natürlich brauche ich das Handy oder das Smartphone zum Studieren. Sonst bin ich ja abgekoppelt, sonst kriege ich gar nicht mehr mit, was wo ist. Aber wenn ich dann eben nicht studiere, dann mache ich das Ding auch aus, weil ich dann gar nicht so viel Lust drauf habe. Und das verstärkt bei mir den Eindruck, dass es eigentlich eher die Leute so 40 bis 70 sind, die einerseits sich voll da reinziehen lassen. Ich muss ja digital unterwegs sein, sonst bin ich irgendwie abgehängt. Aber gleichzeitig auch die größten Probleme damit haben.
Herr Pech, wir haben eine Mail bekommen von Herbert Ebert. Und der schreibt, die Menschen haben sich immer mit neuen Technologien beschäftigt und auch beschäftigen müssen. Und am Ende steht die Frage im Vordergrund, ob sie daraus lernen und sich positiv weiterentwickeln können oder ob sie sich davon beherrschen lassen. Gibt es einen Weg, sich von dieser digitalen Welt nicht beherrschen zu lassen, sich also weiterzuentwickeln, auch als Mensch?
Selbstverständlich. Wir leben in einer freien Welt und damit haben wir immer auch die Option, die Exit-Taste zu betätigen oder uns gemeinsam mit anderen im Rahmen des Aufbaus von Subkulturen also uns zu distanzieren von technischen Entwicklungen. Ich halte es für sehr gefährlich zu sagen, wir haben eine Pflicht zum Fortschritt oder wir haben gar keine andere Wahl. Das heißt so viel wirklich wie, ich habe das ja gerade schon mal gesagt, dass wir komplett schicksalsabhängig sind. Das heißt, wir haben überhaupt keine unvoreingenommene Gestaltung moderner Gesellschaften mehr vor uns. Das heißt, es geht immer nur um das Wie und um die Gestaltung von etwas, aber nicht um das Ob. Und dieses Ob, diese Ob-Frage, die möchte ich schon noch gestellt haben, auch als Wissenschaftler. Also was spricht wirklich dafür, dass es in der digitalen Welt, wie wir sie jetzt gerade dabei sind, aufzubauen, wirklich besser ist? Ja? Das heißt also, wir haben eine Gesellschaft, die ja ohnehin sehr divers ist, die von kulturellen Ungleichzeitigkeiten geprägt ist. Deswegen ist es überhaupt nicht utopisch oder schlecht oder falsch, dass sich eben auch Gegenbewegungen herausbilden. Und die sind absolut wichtig, weil sie die Resilienz, die Widerstandskraft, die Stabilität einer Gesellschaft fördern. Weil wenn wirklich mal die Situation eintritt, dass die Digitalisierung nicht mehr fortsetzbar ist und wir haben kein Erfahrungswissen, wir haben keine Reallabore, wir haben keine Beispiele dafür mehr, wie es sich ohne Digitalisierung lebt, dann sind wir von einem gewissermaßen von einem Untergang bedroht, weil die Droge, von der wir abhängig sind, plötzlich nicht mehr vorhanden ist.
Joachim Lindner hat uns geschrieben, Frau Gotto, und er schreibt, mich stört es sehr, dass die digitale Welt immer so negativ gesehen wird. Grundsätzlich ist es wie jeder Kommunikationsweg nicht per se gut oder per se schlecht. Also ist diese digitale Welt mit all ihren unterschiedlichen Ausspielwegen, ist es einfach nur ein Kommunikationsweg, der zunächst mal völlig neutral ist und wir Menschen können entscheiden, ob er für uns gut oder schlecht ist? Würden Sie das so unterschreiben, was Herr Lindner gesagt hat?
Es gibt immer überzogene Befürchtungen und genauso überzogene Euphorie. Ne? Also darauf will der Beitrag vielleicht auch hinaus, dass die Verkürzung uns da nicht so viel hilft. Ne? Also wenn man sozusagen streng digital sagen würde, wir müssen entscheiden zwischen 0 und 1 in dieser Debatte, ne? Dann bringt uns das nicht so viel weiter. Aber es gibt ja auch den Hinweis darauf, nochmal zu sagen, Herr Pech sagt ja auch, das Internet werden wir nicht abschalten können. Es geht um die Frage, wie wir das selber, was wir damit eigentlich anfangen. Und das ist eben eine Frage, die sich nicht auch nur auf das analoge oder reale Reallabor beziehen lässt, sondern das andere, die andere Möglichkeit ja durchaus mit einschließt. Also wenn wir an virtuelle Szenarien denken, dann ist die Simulation als eine Form des Probehandelns auch eine Möglichkeit, beispielsweise Crashtests nicht mehr unter analogen Bedingungen und analogen Material durchzuführen, sondern tatsächlich so weit zu simulieren, dass wir Rückschlüsse auf analoge Szenarien durchaus in den Blick bekommen und zwar mit sehr viel weniger Aufwand, auch ökonomischem Aufwand.
Nun sagen wir ja, Frau Gotto, momentan noch, da gibt es die reale Welt und dann gibt es die digitale Welt. Würden Sie sagen, das wird sowieso demnächst eine Welt sein, die immer mehr zusammenwächst?
Ja, Menschen, die den Vergleich nicht haben, also die eben nicht wissen, wie es sich analog nicht vernetzt lebt, die können diesen Abgleich ja eigentlich nicht tun. Und das war ein anderer Anruf, der sagt, das hat für mich eine Selbstverständlichkeit, die für mich eben nicht belastend oder problematisch ist, weil ich den Vergleich im Grunde nicht habe. Ne? Also das ist die Frage, ob das tatsächlich irgendwie als nur als Belastung gesehen werden kann oder als Möglichkeit. Also das Abschalten, sagte Herr Dittmann auch, ist durchaus eine Option, diese Fenster zu schaffen, ohne dass sie komplett abgeriegelte Inseln sind.
Martin Fischer ist am Telefon, ruft aus Berlin an, 38 Jahre alt. Herr Fischer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich glaube, Sie wollen nochmal das Verhältnis von Internet, also digitaler Welt und nachfolgender Generation ansprechen.
Ja, genau. Ich bin nämlich selbst Vater von 2 Kindern, 8 und 11, und habe Herrn Dittmann zugehört und bin da auch im Grunde genommen sehr nah bei ihm beim dem direkten Naturempfinden und Kommunikationsempfinden und würde das auch, glaube ich, gar nicht zum Anlass nehmen anzurufen, wenn er nicht gesagt hätte, er hat 3 Kinder im Grundschulalter. Und da spüre ich den Auftrag, ähnlich wie jetzt bei den Regeln im Straßenverkehr oder wenn ich versuche im Fernsehen dann lieber mal eine Arte-Reportage als irgendwas anderes den Kindern vorzusetzen, den Auftrag eben auch in der digitalen Welt sie an der Hand zu nehmen und zu sagen, naja, vielleicht gibt es da eine andere Suchmaschine, die jetzt nicht alle Fragen speichert oder eine andere, oder auch bei Spielen in Play Stores, dass man guckt, welche Berechtigung will denn jetzt diese berühmte Taschenlampen-App, muss die wirklich deine Kamera anzapfen? Wenn man das jetzt alles ausschließt, da sehe ich da auch eine Fahrlässigkeit.
Das heißt, Herr Fischer, Sie sagen als Eltern, man muss sich einerseits auf diese digitale Welt einlassen mit Blick auf die Kinder und im Zweiten, man muss sie durchaus auch ein Stück durchschauen, um Kinder in ganz bestimmte Richtungen auch zu lenken.
Ja, ich finde schon, genau. Mhm. Also das trägt auch so gesehen Früchte, dass mein Sohn jetzt sehr genau guckt, was er sich runterlädt und da auch gewisse Grenzen für sich zieht oder dann eben lieber über einen Messenger wie Signal mit seinen Freunden spricht, als wirklich alles WhatsApp anzuvertrauen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch, das Internet vergisst nicht, ist nicht abschaltbar, dass das für das weitere Leben wichtig sein kann, ja.
Sie haben sich ja direkt an Herrn Dittmann gewandt. Und Herr Dittmann, vielleicht mögen Sie antworten.
Ja, sehr gerne. Zum einen, also dem Anrufer wird es ja genauso gehen wie mir, dass man merkt, Kinder machen einfach alles nach, was man selbst macht. Dafür ist man ja auch da, ihnen da eben eine Leitfunktion oder sie zu führen. Und ich denke, indem ich eben kein Smartphone habe, zeige ich meinen Kindern, pass mal auf, wir brauchen kein Smartphone. Wenn sie dann trotzdem ein Smartphone haben wollen, das geht ja spätestens los, wenn sie dann in die weiterführenden Schulen kommen, dann bin ich da vielleicht nicht der Experte, da ist dann vielleicht eher die Mutter. Aber ich möchte zu ihrem Einwurf oder vielleicht ein bisschen Vorwurf auch noch sagen, ich habe auch keinen Fernseher. Aber abends, wenn wir dann zusammen sind, dann hat mein Sohn, kommt dann mal so auf die Idee und sagt, ach Mensch, wollen wir nicht ein bisschen im Internet Filme gucken? Und dann machen wir YouTube an. Und unsere liebsten Filme sind immer, wenn irgendwelche Bagger oder Trecker im Modder versinken und dann irgendwie spektakulär rausgeholt werden müssen. Und dann sage ich vorher, du 2 Filme, ich 2 Filme. Und wie das dann so ist, und genau da sehe ich dann auch meine Führungsfunktion, merken wir halt, dass wir am Ende 6, 8 Filme gucken. Und genau neulich meinte mein Sohn, oh, wollen wir jetzt nicht mal aufhören? Und sage ich, ja super, hören wir auf. Das heißt, ich möchte ihren Einwurf an der Stelle entkräften, indem ich zwar kein Smartphone habe, aber alles andere, was die digitale Welt dann eben bietet, eben im Computer, übers Internet, eben versuche ihm genau aufzuzeigen, pass mal auf, das gibt's und wir können auch auf Wikipedia gucken, wir können alles, was dich interessiert, können wir rauskriegen. Das ist alles super, aber dann machen wir das Internet auch wieder zu.
Aber Herr Dittmann, Sie haben eben gesagt, okay, für diesen Teil ist dann vielleicht meine Frau zuständig, aber wenn man das so als Eltern sieht und lehnt zum Beispiel WhatsApp ab und da gibt's ja auch entsprechende Gründe auch dafür, ist man wirklich bereit zuzulassen, dass das eigene Kind das einzige ist, das dann in der Schule nicht in der WhatsApp-Klassengruppe drin ist? Also macht man das oder ist der Druck nicht so groß, dass man sich dem dann am Ende dann gar nicht verschließen kann?
Ich werde einen Teufel tun und meinen Kindern die Smartphones verbieten. Das ist ja Quatsch. Meine Kinder müssen in dieser Gesellschaft Fuß fassen und möglichst alles kapieren, was hier abgeht. Und selbstverständlich werden meine Kinder Smartphones haben. Nur wenn sie dann eben bei mir sind, werden sie auch merken, ach nee, macht eigentlich mehr Spaß, wenn wir sie ausmachen.
Herr Fischer, herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir gehen direkt weiter nach Erlangen zu Kemal Özulgul. Gun, Entschuldigung, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Herr Özulgun.
Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits.
Grüße Sie.
Vor allem möchte ich den Herrn Pirch begrüßen. Mein Anliegen ist in dieser Richtung, was ich beobachte in meiner Umgebung, wahrscheinlich in allen Städten, dass zunehmend mehr die Banken schließen oder es wird sehr viel verstärkt auf Online-Banking gesetzt. Das führt dazu, dass eben sehr viele ältere Menschen vor allem, die Rentner, die früher noch die Möglichkeit hatten, irgendwo noch eine Kommunikation, wenn sie zum Bankschalter gegangen sind und sich noch ein Gespräch mit den dort arbeitenden Personen und sich unterhalten haben, auch rausgegangen sind, auch von ihrer Wohnung, und dadurch auch eine gewisse Aktivität, dass das alles wegfällt. Das heißt, durch diese Online-Banking geht sehr, sehr viel verloren, an Sozialisation, also Sozialisation eines Menschen, der eben das auch sehr, sehr braucht. Und vor allem diese Menschen, die eben dann zunehmend vereinsamen, das versuchen wir natürlich gesellschaftlich dann woanders zu kompensieren. Ich komme ja ursprünglich aus Orient und da ist es so, dass ein Einkauf ohne Handeln eigentlich gar kein Einkauf ist. Das heißt, das ist durch diese Unterhalten und miteinander diskutieren oder reden und auch wahrnehmen, was der andere für Sorgen hat und so weiter und so fort, dass auch dass das eben das Handeln dann sekundär wird und das Geschäft machen auch nicht so im Vordergrund, aber vielmehr das Kommunizieren, das Miteinander teilhaben an anderen und mitbekommen, das ist viel stärker. Und das ist hier, geht durch diese Digitalisierung zunehmend verloren. Und daraus eben auch die Empathie und Teilhabe an Sorgen anderer Menschen geht dadurch auch verloren.
Herr Özulgun, erstmal herzlichen Dank für Ihre Anmerkung. Sie haben Herrn Pech ja auch persönlich auch angesprochen. Herr Pech, ist das so? Werden wir immer mehr gezwungen, gerade auch nochmal vielleicht besonders schwierig, auch vielleicht für die ältere Generation, hineingezogen in diese digitale Welt? Wenn wir die Banken nehmen, da werden immer mehr Filialen geschlossen und es gibt natürlich die Erwartungshaltung, dass man auch noch mit 80 Online-Banking macht oder in der Lage ist, online einen Nachzugantrag bei der Deutschen Post dann zu stellen. Also ist da auch ein Stück Zwang und Druck auch mit dabei?
Naja, was Özulgun wunderbar geschildert hat, ist eben eine Form der Entfremdung in der sozialen Interaktion, die früher auf Märkten oder in Geschäften oder in anderen ökonomischen Transaktionen halt stattfanden, nicht? Und das hat eben auch einen ökonomischen Wert. Und an die Stelle dieses analogen Austauschs ist jetzt der reine Konsum getreten. Das heißt, wir beschleunigen den Konsum dadurch, dass wir nicht mehr so viel reden müssen, nicht mehr so viel Kontakt haben mit einem Verkäufer, nicht mehr so viele Beratungsgespräche haben. Und deswegen hat ja die Digitalisierung immense Wachstumsraten des Konsums auch hervorgebracht. Aber viel, viel eklatanter ist noch, dass ja der Eintritt in die Digitalisierung und auch die Affinität aller Menschen gegenüber der Digitalisierung eine sogenannte Industrie 4.0 aufkommen lässt. Das ist dann nicht nur so, dass die Filialen alle schließen in den Städten oder zumindest das zunehmend tun oder homogenisiert standardisiert werden und immer stärker automatisiert werden, sondern dass dann natürlich auch in der Produktion und anderswo viele Arbeitsplätze wegfallen. Das heißt, die Digitalisierung setzt uns unter Wachstumszwang, um nämlich zu verhindern, dass wir Massenarbeitslosigkeit dadurch haben, dass die Digitalisierung Menschen überflüssig macht, muss die Wirtschaft entsprechend expandieren. Und je höher eigentlich der Automatisierungsgrad durch die Digitalisierung bedingt ist, desto größer müssen die Wachstumsraten sein, um noch Arbeitsplätze zu schaffen. Das heißt, wir werden durch die Digitalisierung sozusagen in einen Amoklauf gegen die Natur gezwungen. Und das erleben wir auch derzeit in Deutschland, wenn wir uns die Bauaktivitäten anschauen. Die vielen Investitionen in Produktionskapazitäten und auch der Druck der Wirtschaft, sich immer weiter zu globalisieren. Das heißt, es sind diese zwei Effekte, der erste, der genannt wurde, und der zweite, die dazu führen, dass also unsere Wirtschaft eine ganz neue Form annimmt, die wir so nicht fortsetzen können.
Wie viel Zwang, Frau Gotto, ist dabei, sich auf diese digitale Welt einzulassen?
Ja, also ich finde das Handelsbeispiel fand ich so schön vom Anrufer, wo übrigens überhaupt nicht von Zeitfresser mehr die Rede war. Das beim Digitalisieren funktioniert das quasi automatisch. Das sind alles Zeitfresser, die uns die Zeit wegnehmen und dadurch geht etwas verloren. Wenn man jetzt einen ausgedehnten Handelsprozess hat und für eine Ware eben nicht einen Preis festsetzt und dann wird aber gesagt, na gut, das ist eine andere Art der sozialen Interaktion. Die Frage der Entfremdung, die hat natürlich auch in der Industrie eine große Rolle gespielt. Das ist ja Marx, das Vokabular. Das ist ja alles richtig. Aber das Schüren von Ressentiments ist die andere Seite dabei. Also Ängste zu bestätigen, ich halte das für durchaus gefährlich. Also zu sagen, ja, also dieser, das ist alles kulturelle Überforderung und gefährlich und das muss auch irgendwie wieder zurückgefahren werden. Dass es Ängste gibt vor Vernetzung und auch vor Globalisierung, das ist ja nun mal Fakt. Aber dass man diese Ängste zusätzlich schürt, ohne die Möglichkeiten zu sehen, ist nicht unproblematisch.
Also da möchte ich mal kurz einsprechen. Es geht hier nicht um Ängste, sondern es geht hier um objektive Bedenken, die auch alle eine wissenschaftliche Grundlage haben. Und ich halte es für wirklich krass verantwortungslos, Bedenken einfach in Ängste zu übersetzen und dann zu sagen, Ängste sind falsch, Ängste dürfen nicht sein. Menschen würden gar nicht überleben, wenn sie keine Ängste und keine Befürchtungen mehr artikulieren könnten.
Ich möchte Dr. Ziskoven noch mit in die Runde hineinnehmen. Herr Ziskoven, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese, Sie waren 34 Jahre lang Hausarzt und wollen uns eine Erfahrung schildern, die Sie in dieser Zeit gemacht haben oder heute machen?
Nein, ich möchte Ihnen ein ganz wichtiges Argument zusätzlich bringen, nämlich das Argument bezüglich Kindern zwischen 0 und 3 Jahren, die noch nicht sprechen können, aber schon über Computerbildschirme wischen können. Diese Kinder beobachte ich mit ihren Müttern, wenn sie verzweifelt durch Schreien, durch Trampeln, durch sonst irgendwas aufmerksam erregen wollen, damit überhaupt jemand sich um sie kümmert, damit überhaupt jemand mit ihnen spricht. Sprache ist nur entwicklungsfähig, wenn jemand mit so einem kleinen Kind spricht. Ich fand das ausgesprochen sympathisch, dass der Herr da von Norddeutschland sagte, dass er sich auf dem Spielplatz mit seinen Kindern beschäftigt und nicht mit seinem Smartphone.
Was machen denn Eltern stattdessen?
Sie entwickeln hier digitale Monster. Hm. Der Homo analogicus kommt auf die Welt als kleines Baby. Und der ist nicht direkt ein digitaler Mensch. Aber wir machen Monster daraus. Die digitale Welt entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit, aber die Entwicklung der Menschheit nicht. Und die kleinen Kinder, die heute nur noch über Smartphones wischen können, die werden total durch die digitale Welt überfahren und werden an die Seite geschoben. Und das ist ein Verbrechen an den Kindern.
Herr Ziskofen, ich verstehe Sie richtig, dass statt mit den Kindern zu reden, auch Mütter, Väter dann da sitzen, zum Beispiel auf dem Spielplatz und lieber auf ihr Smartphone schauen.
Gehen Sie mal in eine Straßenbahn und gucken Sie mal, was da passiert. Da betteln kleine Kinder, betteln um Aufmerksamkeit. Und die Mütter haben nichts anderes zu tun, als in ihre Smartphones zu gucken. Das ist ein Verbrechen an den Kindern. Und dann wundern wir uns, wenn aus den Kindern hinterher nichts Vernünftiges wird, wenn die asozial werden. Ich meine jetzt asozial nicht im Sinne von wohnungslos oder was, sondern wirklich asozial. Das heißt also nicht am Leben teilnehmen können, weil sie nur noch mit Computern groß werden.
Darf ich da kurz rein?
Gerne.
Ich kann ganz klar mit meinen Kindern beobachten, wenn ich sie im Umgang mit ihnen, wenn sie irgendetwas machen, nehmen wir die Situation Spielplatz. Ich muss gar nicht mit ihnen spielen. Wenn sie sich aber ab und zu umdrehen und gucken, ob ich dabei bin und sehen, dass ich sie beobachte, dann fühlen sie sich geborgen. Wenn ich aber abgelenkt bin und sie merken, oh, der ist ja gar nicht dabei, dann fühlen sie sich allein und einsam. Ich würde die Position des Anrufers unterstreichen.
Herr Dittmann, nun fragen wir aber in dieser Sendung, und wir haben es natürlich ein bisschen so versucht, auf den Punkt zu bringen, ist der Homo analogicus, ist er ein Auslaufmodell? Was würden Sie denn sagen? Sind Sie Außenseiter? Gehören Sie eher zu denen, wo Sie sagen, tatsächlich, also ich bin am Ende ein Auslaufmodell? Oder haben Sie schon den Eindruck, nein, es gibt da tatsächlich auch eine Gegenbewegung, die den Wert des, so sagen, nennen wir es heute mal, des analogen Lebens doch zu schätzen weiß?
Also da hatte ich ja das Beispiel gebracht mit den Jugendlichen, mit denen ich Kontakt habe. Genau. Die sind für mich genau das Beispiel dafür, dass das Internet, das digitale Leben, das überrollt uns gerade wie so eine Welle. Und jeder, der nicht, meiner Ansicht nach, nicht selbstsicher genug ist, der lässt sich von dieser Welle halt mitnehmen, um dann vielleicht zu merken, oder erstmal mitzumachen und dann zu merken, ach ja, das ist ja doof. Ich dachte, ich hätte ganz viele Freunde, aber wenn ich dann analog bin, dann ruft mich nur einer an. Und ich glaube, nicht wie Erich Kästner mal gesagt hat, dass der Mensch sich an alles gewöhnen wird, denn der Mensch hat am Ende immer noch seine Seele, das macht ihn aus. Und diese Seele, die braucht Wärme, die braucht einen direkten Umgang, die braucht Umarmung. Und man dachte, als das Auto erfunden wurde, das sei auch nur was für Spezialisten. Mittlerweile fahren wir alle Auto. Aber wenn wir im Urlaub sind, dann gehen wir wandern oder segeln oder machen sonst was. Lassen also das Auto stehen und nehmen das Auto immer mehr wahr als reines Bewegungsmittel. Nicht mal mehr als Statussymbol. Die Leute, die das machen, sterben ja aus. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, wir müssen gerade mal so ein bisschen abwettern, dass das Internet so nicht nur sich aufbläst, sondern auch in unserer Aufmerksamkeit aufgeblasen wird. Und ich denke nicht, dass das Internet irgendwann mal wieder zurückgehen wird. Das wär Quatsch. Aber ich denke oder ich hoffe, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigen wird. Und gerade die nachkommende Generation ist für mich da die Hoffnung.
Mhm. Frau Gotto, wie sehen Sie das? Wird sich das alles ein Stück beruhigen? Wird sich da irgendwann etwas in der Mitte einpendeln?
Ja, das hoffe ich auch. Und ich sehe das ganz ähnlich wie Herr Dittmann. Also auch die Hysterie, die damit zusammenhängt, also egal in welche Richtung, das meine ich ernst, also in Bezug auf überzogene Befürchtungen, auch überzogene Hoffnungen, es gibt auch übersteigerte Utopien, die damit zusammenhängen. Aber es ist natürlich so, dass wir uns, dass das einen Normalisierungseffekt geben wird. Also die Betroffenheit im unmittelbaren Moment des Umgangs, Umbruchs wird stärker sein, ne? Wie in der Industrialisierung, die im Übrigen auch ganz enorme Auswirkungen gehabt hat. Menschen mussten massenhaft in die Städte ziehen. Innerhalb von 50 Jahren. Ein ganz, ganz enormer Wandel. Und der ist in diesem Moment, der auch einfach viele Menschen betrifft, stärker ausgeprägt. Aber das wird sich abschwächen.
Wir haben heute gesprochen in der Lebenszeit über das Leben in der digitalen Welt, im digitalen Zeitalter, verbunden mit der Sehnsucht nach ein Stück mehr analogem Leben. So fasse ich das mal zusammen. Wir haben das als Homo Analogicus benannt. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele Anrufe und E-Mails. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.